Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 23 und 24. Wir übergehen also die Verse 21 und 22 und so Gott will, werden wir darauf zurückkommen am ersten Pfingsttag, am Pfingstsonntag. Heute geht es um die Verse 23 und 24. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Wie lehrreich und kostbar ist doch dieser als der zweite Korintherbrief bekannte Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth schrieb. Er war der letzte von insgesamt 4 Briefen, die Paulus an diese Gemeinde geschrieben hat. Und hier tun wir einen tiefen Blick hinein in das Herz und in das Leben des Apostels. Es ist schon eine traurige Geschichte, dass einige Gläubige in der Gemeinde zu Korinth durch den Einfluss bestimmter Leute ein solches Misstrauen gegenüber dem Apostel Paulus hegten. Erich Schnepel schreibt dazu: Es ist schon schlimm, wenn Christen so kritisch einander betrachten und immer geneigt sind, von ihren Brüdern und Schwestern etwas Ungutes zu denken und ihnen unlautere Beweggründe unterzuschieben. Das gibt eine gedrückte, unfreie Atmosphäre, in der sich das Leben des Geistes nur schwer entfalten kann und unter Umständen ganz erstickt. Paulus versucht, das Vertrauen wiederherzustellen, indem er zu den Vorwürfen der Korinther Stellung bezieht. Und dabei geht es ihm nicht um sein Ansehen, sondern es geht ihm um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums und es geht ihm um das geistliche Wohl der Gemeinde. Erstlich und letztlich geht es ihm um die Ehre und die Verherrlichung Gottes im Evangelium. Und in diesem Evangelium hat Gott in Christus Jesus bedingungslos Ja gesagt zu uns Sündern, die wir nichts anderes verdient haben als ein ewiges Nein Gottes. Dieses Ja nimmt Gott nie wieder zurück. Würde er das tun, so würde sein Name dadurch verunehrt, entheiligt. Ich lese dazu einmal einen Abschnitt aus Psalm 89, wo das deutlich wird, was das eigentlich heißt, wenn der Name Gottes entheiligt wird oder entheiligt würde. Psalm 89, die Verse 34 bis 38. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Also auch da, wo das Volk Israel abtrünnig würde, würde Gott seine Gnade nicht von ihm wenden und seine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen. Und jetzt kommt es, was damit gemeint ist. Und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen, sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Gott hat also für immer ein Ja gesprochen im Blick auf das Volk Israel und er hat auch ein Ja gesprochen im Blick auf uns, die wir zum Glauben an Christus gekommen sind. Er hat ein Ja gesprochen zu uns, die wir Sünder sind und nimmt dieses Ja niemals mehr zurück. Das ist wunderbar zu wissen. Das ist auch gerade da wunderbar zu wissen, wo wir in Zweifeln und in Anfechtungen sind, in Situationen, die uns zutiefst traurig machen, wo es uns so geht, wie wir es gehört haben in der Schriftlesung aus Psalm 77, wo die Frage in uns aufkommen kann, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Nein, Gott vergisst nicht, gnädig zu sein. Wir können manches vergessen, auch Versprechungen vergessen und sie nicht halten, aber Gott kann das nicht. Das ist nicht sein Wesen. Er ist und bleibt treu in dem, was er verheißen hat, in dem, was er versprochen hat. Er ändert nicht das, was aus seinem Munde gekommen ist an Verheißung. Und so haben wir im Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn immer und ständig ein Ja Gottes zu uns. Das ist wunderbare, frohe Botschaft, die wir immer wieder aufs Neue auch im Glauben in Anspruch nehmen dürfen. Mitten in den Klagen angesichts der schmerzlichen Strafgerichte Gottes über sein abtrünniges Volk ruft Jeremia aus, wir lesen es in den Klageliedern Jeremias, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind, dass es mit uns nicht ganz zu Ende ist. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Sie ist auch heute Morgen neu, seine Barmherzigkeit. Alle Morgen neu und deine Treue, deine Zuverlässigkeit in dem, was du deinem Volk verheißen hast, ist groß. Mittendrin also in der Not rühmt Jeremia, der Prophet Jeremia, die Treue und Zuverlässigkeit Gottes in seinem Wort, in dem, was er versprochen hat. Auf dieses Evangelium also, in Christus Jesus ist absolut Verlass. Was Gott gesagt hat, das meint er auch so. Darum geht es also dem Apostel Paulus hier im Zentrum. Ich lese dazu die Verse 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Von diesem Evangelium göttlicher Lauterkeit war der ganze Lebensstil von Paulus und seinen Mitarbeitern geprägt. Der tiefste Grund seiner Lauterkeit bestand in der Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung unseres Herrn Jesus. Paulus führte sein Leben als ein Spiegelbild der Wahrhaftigkeit, der Treue Gottes im Evangelium. Seine Wahrhaftigkeit in Zweifel zu ziehen, zu stellen, hieße also, die Wahrhaftigkeit Gottes im Evangelium in Zweifel zu ziehen. Denn Paulus war aufs Engste verbunden, eine vollkommene Einheit, wie wir es ja auch sind, vom Glauben her, mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Von daher war also sein Leben geprägt worden und seine Lauterkeit, seine Wahrhaftigkeit in Frage zu stellen, hieße nichts anderes als Gottes Wahrhaftigkeit in Frage zu stellen. Offensichtlich hatten sich einige Gläubige in Korinth von der Wahrheit des Evangeliums, dass Paulus, Silvanus und auch Timotheus den Korinthern gepredigt hatten, entfernt. Wir lesen davon etwas am Ende des Briefes, in Kapitel 11, im vierten Vers. Da klagt der Apostel Paulus, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Auf diesem verhängnisvollen Weg, auf dem sich manche Gläubige in Korinth befanden, wurden sie bestärkt durch die Zweifel, die aufgekommen waren an der Lauterkeit des Apostels Paulus. Und darum musste Paulus den Vorwurf, er habe seine Reisepläne, von denen er ja in den Versen zuvor redet, leichtfertig gefasst. Er habe das Versprechen, sie zu besuchen, gar nicht einhalten wollen, mit aller Entschiedenheit zurückweisen und mit einem Schwur beteuern, dass sein Wort nicht Ja und Nein zugleich war. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte, als er seine Pläne fasste, seine Reisepläne? Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, sodass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein ist? Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also, er leistet dir einen Eid, er schwört bei Gott, dass er nicht leichtfertig seine Pläne gemacht hat. Ein Wort aus dem Hebräerbrief macht deutlich, was es auf sich hat mit einem Schwur. Kapitel 6, Vers 16, die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Also so ernst ist es dem Apostel Paulus, der Gemeinde deutlich zu machen, meine Worte sind zuverlässig gewesen. Ich habe nicht leichtfertig gehandelt und leichtfertig Pläne geschmiedet. Mein Ja ist nicht gleichzeitig ein Nein gewesen. Hier steht die Wahrhaftigkeit des Evangeliums auf dem Spiel. Das war ihm so ernst, dass er hier sagt, ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele und so weiter. Ich rufe Gott zum Zeugen an. Nun nennt Paulus ihnen den Grund für sein Fernbleiben. Er wollte sie schonen. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Er hätte im Blick auf die Missstände in der Gemeinde hart durchgreifen müssen, was er aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht für ratsam hielt. Und das war der Grund dafür, dass er seinen Reiseplan geändert hatte. Also nicht seine Leichtfertigkeit, was eben die Korinther unterstellten, sondern seine Rücksichtnahme auf die Korinther. Während er diese Worte schreibt, ich wollte euch schonen, darum bin ich nicht gekommen. Während er diese Worte schreibt, sieht Paulus sich sofort wieder einem neuen Vorwurf ausgesetzt, sodass er schreibt, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben. Paulus konnte sagen, was er wollte. Es wurde ihm alles falsch ausgelegt. Es war schrecklich für ihn. Wir haben schon einmal erwähnt, wir haben eine ganz hohe Meinung vom Apostel Paulus. Und was er geschrieben hat, hat er unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben. Und auch sein persönliches Leben war vorbildlich in jeder Art und Weise, in jeder Hinsicht. So dass er andere dazu ermuntern konnte, ihm nachzueifern, weil er so ganz in den Spuren des Herrn Jesus wandelte. Für uns ist das selbstverständlich, aber damals wurde das alles angezweifelt. Er konnte sagen, was er wollte. Alles wurde von den Korinthern, von einigen unter ihnen, nicht von allen, von einigen unter ihnen verdreht, falsch ausgelegt. So ist das also, Paulus. Du wolltest uns verschonen. Das klingt ja so, als müssten wir uns vor dir fürchten, als stünden wir vor dir. Willst du dich etwa zum Herrn über unseren Glauben aufwerfen? Ja, so dachten sie. Und wir sehen, welche unheilvollen Wurzeln des Missvertrauens, der Einfluss verleumderischer Zungen bei einigen in Korinth geschlagen hatte. Nein, sagt Paulus zu dieser Unterstellung, wir verfügen nicht als Herren über euer Glaubensleben, sondern ein jeder Einzelne von euch hat eine eigenständige, ganz persönliche Beziehung zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr steht im Glauben, sagt er. Ihr steht im Glauben. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Ihr habt eine ganz persönliche Beziehung durch den Glauben an Jesus Christus zu unserem himmlischen Vater. Es ist durch Gottes Gnade eines der großen Verdienste der Reformation, dass sie das sogenannte allgemeine Priestertum aller Gläubigen wiederentdeckt, in der Heiligen Schrift wiederentdeckt und auch verkündigt hat. Unter dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen verstehen wir, dass jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu ein Priester Gottes ist, der ihm priesterlich dient. Jeder ist ein Geistlicher, weil er den Heiligen Geist hat in Christus Jesus. Aufgrund der Vergebung seiner Sünden durch den Opfertod Jesu steht jeder Einzelne in der Gemeinde in unmittelbarer Lebensgemeinschaft mit Jesus. Das ist ein entscheidendes Merkmal des Gnadenbundes. Im Gesetzesbund entstand zwischen dem Einzelnen und Gott eine Priesterschar. Die Priester im Alten Testament vermittelten zwischen dem Sünder und Gott. Wir haben das ja auch heute noch, ja, im Katholizismus. Nur einige waren Priester. Für das gesamte Volk übernahmen Aaron und seine Söhne aus dem Stamm Levi stellvertretend den Priesterdienst. Im Neuen Bund sind sie alle Priester. Das lesen wir ausdrücklich im ersten Petrusbrief. Da schreibt der Apostel Petrus: Ihr aber, er meint die Gemeinde Jesu, die Gläubigen, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Wohltaten, die Ruhmestaten Gottes dürfen wir verkündigen, und zwar insgesamt als königliche Priesterschaft, als Volk des Eigentums. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist sein Volk, das Volk des Eigentums. Luther sagt dazu, das kann niemand leugnen, dass ein jeglicher Christ Gottes Wort hat, also ohne Ausnahme, jeder, der zu Jesus gehört, hat Gottes Wort und von Gott gelehrt und gesalbt ist zum Priester. Wie Christus spricht, Johannes 6, 45, sie werden alle, ohne Ausnahme, jeder Einzelne, von Gott gelehrt sein. Jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu steht also im Glauben, wie Paulus das hier ausdrückt. Zum Glauben kann und darf niemand gezwungen werden. Auch nicht zu bestimmten Erkenntnissen. Jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu darf zu einer eigenständigen Erkenntnis der Wahrheit kommen und darf darin nicht die letzte Abhängigkeit von anderen haben. Ja, die letzte Abhängigkeit hat jeder Einzelne von uns im Blick auf unseren Herrn. Wir sind abhängig von ihm. Das ist unsere letzte Abhängigkeit, die wir haben. Wir sollten also in unserem Glaubensleben nicht in letzter Instanz abhängig sein von anderen, wer es auch immer sein mag. Ich wurde erinnert an diese wunderschöne Begegnung, die der Herr Jesus gehabt hat mit der Frau in Samarien am sogenannten Jakobsbrunnen in der Stadt Sychar. Der Herr Jesus hatte ein Gespräch mit ihr geführt und sie hatte offensichtlich erkannt, das ist wohl der Messias, der mit mir gesprochen hat. Und dann geht sie zurück in die Stadt und berichtet das Ganze den Mitbewohnern von Sychar. Mit den Worten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Und dann hatten auch diese Leute eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Sie luden ihn ein, zu sich zu kommen. Er blieb dann 2 Tage bei ihnen. Und dann heißt es, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Dahin muss es kommen, ja, dahin darf es kommen, dass jeder Einzelne, unabhängig von dem, was andere sagen und bekennen, selber hören und erkennen, dieser ist wahrlich der Heiland der Welt. Der Heilige Geist muss überzeugen und Einsicht schenken. Es ist ja erstaunlich, welch eine Freiheit der Apostel anderen Geschwistern in ihrem Denken und in ihren Entscheidungen zugestanden hat. Und dabei geht es natürlich nicht um gravierende Irrlehren und Verirrungen, auch nicht um bestimmte Ordnungen, die in einer Gemeinde eingehalten werden sollen. Aber ansonsten ließ er denen, mit denen er zu tun hatte, Freiraum, Luft zum Atmen. Den Philippern schreibt er beispielsweise, solltet ihr in einem Stück anders denken, als ich, der Apostel Paulus, solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Es wurde also von Paulus kein Druck, kein Zwang ausgeübt. Und im Blick auf Apollos schreibt er, wir lesen das im 1. Korintherbrief am Ende, von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn oft ermahnt habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille. Er wollte jetzt nicht kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wenn er es für richtig hält. Apollos steht vor Gott. Nicht vor mir, dem Apostel Paulus, sondern vor Gott. Und von daher wird er seine Entscheidung treffen und zum rechten Zeitpunkt nach Korinth kommen. Paulus übt also keinen Zwang aus. Und das ist sehr wichtig für eine Gemeinde, auch für den seelsorgerlichen Dienst an anderen, damit es nicht zu einer falschen Abhängigkeit des Ratsuchenden vom Ratgeber kommt. Das schließt ja nicht gegenseitige Hilfestellung aus. Das hängt auch mit den unterschiedlichen Gaben in der Gemeinde zusammen. Jede Hilfestellung sollte allerdings in der Abhängigkeit vom Herrn selbst geschehen, sowohl was den Hilfesuchenden als auch was den Helfer betrifft. Es darf nicht zu einer falschen Abhängigkeit von irgendeiner Person in der Gemeinde kommen. Es kann beispielsweise eine Gemeinde zu der Gemeinde der leidenden Brüder werden. Dass die leidenden Brüder in der Gemeinde sagen, das ist unsere Gemeinde, ja, das ist unsere Gemeinde. Das ist nicht unsere Gemeinde. Sie ist erkauft mit dem Blut Jesu. Es ist Gottes Gemeinde. Sie gehört ihm, ganz und gar, jeder Einzelne. Nicht uns. Wie leicht kann es sonst zu einer knechtischen Abhängigkeit bei den Geschwistern von den leidenden Brüdern kommen? Und so meint Spurgeon, ein wichtiges Wort. Man muss es nur richtig verstehen, ja? Ich möchte euch dringlich bitten, schaut nur auf Christus. Erwartet Befreiung und Hilfe niemals von euch selbst, von Pastoren oder von irgendwelchen Mitteln irgendwelcher Art getrennt von Christus. Letzte Instanz, auf die ihr euer Vertrauen setzt, ist Christus, niemand anders. Ihr habt eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus, völlig unabhängig von allen anderen. Auch von denen, die euch hier und da eine Hilfestellung geben. Und das sollten wir ja auch untereinander tun. Ja, das sollten nicht nur die Ältesten in einer Gemeinde gegenüber den anderen Gemeindegliedern tun, sondern auch untereinander. Ganz allgemein gilt das für das Verhältnis aller in der Gemeinde Jesu zueinander. So schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 14. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Das Wort ermahnen hat auch immer etwas zu tun mit einem tröstlichen Zuspruch. Paulus schreibt in diesem wunderbaren und herrlichen Brief. Der Römerbrief hat eine ganz besonders herausragende Stellung in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer schon gehabt. Ganz wunderbar, dieser Brief, ganz zentral auf Christus ausgerichtet, auf das Heil Gottes in Christus Jesus, dass wir in Christus eine vollkommene Gerechtigkeit haben vor Gott, eine bleibende Gerechtigkeit. Völlig unabhängig davon, wie schwach und unvollkommen das ist in unserer Nachfolge Jesu. In unserem Heiligungsleben. Wir sollten uns danach ausstrecken, ein Leben zu führen zur Verherrlichung Gottes. Aber Christus hat Gott bereits an unserer Stelle vollkommen verherrlicht, hundertprozentig. Das gilt dir und das gilt mir. Das ist die Grundlage, die Basis unseres Glaubenslebens. Immer und immer wieder aufs Neue dürfen wir uns darauf stellen. Das ist wunderbar. Der Römerbrief ist herrlich. Paulus hat ihn geschrieben an die Christen in Rom. Er gab ihnen eine wunderbare Hilfe damit an die Hand im Blick auf ihr Verhältnis zu Gott. Und doch sagt er, ich weiß sehr wohl, ihr könnt euch auch untereinander ermahnen. Ja? Ihr steht im Glauben, hätte er auch schreiben können, wie hier im 2. Korintherbrief. Im Grunde genommen wisst ihr selbst, wo es lang geht. Ne? Deshalb sagt er ja auch, schreibt er auch, wisset ihr nicht, ne? Wisset ihr nicht. Er erinnert sie. Petrus erinnert die Gläubigen, ja. Obwohl ihr es wisset, schreibt Petrus, will ich euch erinnern. Er gibt Hilfestellung, aber er weiß auch, das Letzte ist die Verbindung des Einzelnen zu Gott selbst. Alle Gemeindeglieder tragen also füreinander Verantwortung, doch nicht als Herren. Darum schreibt der Apostel Paulus hier im 2. Korintherbrief, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Gehilfen, das sind wir. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gehilfen dürfen wir einander sein. In den unterschiedlichen Beziehungen, in den unterschiedlichen Bereichen, mit den unterschiedlichen Gaben. Und dankbar sein dürfen wir für alle Hilfestellungen, die uns gegeben werden. Doch immer im Blick auf Christus. Das ist das Entscheidende. Gehilfen eurer Freude, so schreibt Paulus. Es gibt nur einen Herrn im Leben der einzelnen Gläubigen. Und das ist Christus. Er ganz allein. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, sagt der Herr. Da ist er ein eifersüchtiger Gott. Und so sind wir füreinander auch nur dann rechte Gehilfen, wenn wir durch unsere Hilfestellung auf den einen hinweisen, in dem jede Hilfe steht, wie es heißt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Um ihn geht es und um seine Verherrlichung. Und so kommt es dazu, dass wir einander zu Gehilfen der Freude werden. Zur Freude am Herrn selbst, zur Freude über die, die uns der Herr als Gehilfen zur Seite gestellt hat, zur Freude über die, denen wir selbst eine Hilfe sein dürfen, Freude zu bereiten. Das war die Absicht des Apostels Paulus im Umgang mit den Korinthern. Auch wenn er durch ein offenes, strenges Wort zunächst einmal wehtun muss, wie es ja durch den sogenannten Tränenbrief tatsächlich geschehen ist. Wie heißt es von unserem Herrn? Klagelieder, Kapitel 3. Nicht von Herzen plagt er die Menschen. Das tut Gott nie gerne. Manchmal muss Trübsal zu unserer Erziehung in unser Leben hineingeordnet werden. Und wir werden da hineingedrückt, ob wir wollen oder nicht. Aber immer steht dahinter die große Liebe unseres himmlischen Vaters. Er meint es immer gut. Und da Paulus ein Spiegelbild seines Wesens ist, meinte auch er es gut mit der Gemeinde in Korinth, mit den einzelnen Gläubigen. Paulus betrübt sie nicht gerne, sondern er will sie erneut zur Freude am Evangelium und auch in Christus am Miteinander führen. Und das alles zur Verherrlichung Gottes. Wie hilfreich können uns doch die Worte des Apostels Paulus sein. Es ist Gottes Wort, das er unter der Leitung des Heiligen Geistes schreibt. Lasst uns vor allen Dingen immer wieder froh werden über das herrliche Evangelium, das wir darin haben, wenn er hier bezeugt, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, durch jeden in seiner Art, aber dieses Evangelium, kein anderes Evangelium, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Amen. Sie stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen lieben Sohn. In ihm haben wir dieses wunderbare Evangelium von deiner Gnade, von deinem herzlichen Erbarmen, dass wir Vergebung haben dürfen, dass du, Herr Jesus, an unserer Stelle unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen hast und wir teilhaben an deinem Leben, an deinem Auferstehungsleben. Alle Verheißungen sind damit verbunden, sind Ja und Amen in dir. Wir wollen dir so von Herzen danken für dieses Evangelium und uns deiner Gnade auch weiterhin anbefehlen. Amen.